Hallo und willkommen zur 54. Episode der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und das große Thema heute ist das Nindies Showcase Spring 2019, wo in knapp 25 Minuten zahlreiche neue Indie-Titel für Nintendo Switch vorgestellt wurden. Und es ging direkt mit einem seltsamen Clip los. Ein Mann versuchte Milch irgendwie zu trinken, beziehungsweise gab Anweisungen, wie man Milch einschüttet, irgendwie alles so in einem Werbespot der 50er Jahre gehalten, aber dann wurde doch sehr schnell klar, dass es sich hier um Cuphead Don't Deal with the Devil handelt und das eben jetzt für die Switch angekündigt wurde. Ich kenne kaum ein schöneres Spiel wie dieses. Da ist einfach wie ein Zeichentrickfilm, der aus den 1930er Jahren der sieht so aus wie ein Zeichentrickfilm aus den 1930er Jahren. Die Animation und das Artdesign sind Weltklasse und könnten eben direkt aus dieser Epoche stammen. Also das ist auch wirklich, das ist Kunst. Das ist echtes Handwerk. Handgezeichnete Animationen, also richtig viel Aufwand, sieht richtig klasse aus. Die Musik passt auch. Das ist so ein jazziger Soundtrack. Der kriegt also ein extra Lob auch nochmal. Also wirklich, wirklich klasse, so technisch bedingt, optisch bedingt, akustisch, alles super. Leider bin ich aber so unheimlich schlecht in Shoot'em-up-Spielen und genau so eins ist eben Cuphead. Ursprünglich war sogar nur ein Boss-Mode geplant. Jetzt gibt's auch mal etwas längere Level, die dann so ein bisschen Jump'n'Run-Einlagen haben. Ich besitze das Spiel für die Xbox One, habe es aber nicht so weit gespielt, da ich eben so unheimlich mies bei dieser Art von Spielen bin. Und zum anderen ist natürlich der Schwierigkeitsgrad sehr beachtlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also für mich eigentlich schon wieder zu schwer oder ich müsste mich noch mehr dran setzen, noch mehr probieren. Ja, trotzdem ist es eine tolle Ankündigung. Dieses Spiel hat ja auch unzählige Preise gewonnen. Ich hätte gerne solch ein Spiel in dieser Optik als normales Jump'n'Run gehabt, dann würde ich das wahrscheinlich über Jahre abfeiern. Ab dem 18. April 2019 ist dann Cuphead im Nintendo eShop verfügbar. Ja, Microsoft und Nintendo, da geht doch mittlerweile was. Erst Anfang des Jahres Hellblade, jetzt Cuphead. Ich bin schon gespannt, wie diese Partnerschaft weitergehen wird. Nach diesem Einstieg sah man Kirk Scott, seines Zeichens Manager für Publisher und Developer Relations, der seit ein paar Ausgaben der Moderator der Nintendo's Direct ist, also zumindest der Nindies Directs ist. Diesmal unterstützt von Katie Kaspar, die wiederum für Specials, Publisher and Developer Relations zuständig ist. Ja, haben wir das auch aus dem Weg. Weiter ging es mit dem Survival Road Trip Overland. Hier reist man durch ein verwüstetes Nordamerika, sammelt Ressourcen und bestreitet rundenbasierte Kämpfe gegen Monster oder was für Wesen das auch sonst waren. Optisch und von dem Konzept durchaus interessant, wirkt so wie eine Mischung aus, XCOM und Banner-Saga, deswegen allein wegen den rundenbasierten Kämpfen für mich interessant. Erscheinen wird das Spiel im Herbst. Ja, kurios wurde es dann mit My Friend Pedro, das ist ein 2D-Sidescroller-Action-Titel, wo man im Auftrag seines Freundes Pedro, der wiederum eine intelligente Banane ist, sich durch Horden von Gegnern schießt und Aufträge erledigt. Ja, dabei kann man wie Max Payne auf Bullet Time, also in Zeitlupe, setzen. Gewürzt wird das mit kleineren so Rätseleinlagen und Verfolgungsjagden per Motorrad. Die GameStar nannte das Spiel im letzten Jahr Hotline Miami trifft Max Payne als Sidescroller und eine sprechende Banane. Und ich denke, diese Zusammenfassung kann ich auch nicht mehr toppen, die kann man so stehen lassen. Ab Juni soll das Spiel für die Switch erhältlich sein. In NeoCap, spielt man ab Sommer 2019 Lina, eine menschliche Fahrerin, die in einer durch Automatisierung zerstörten Welt lebt und versucht einen Freund zu finden, also euren Freund von Lina, also nicht, dass sie keine Freunde hat, sondern ein Freund ist irgendwie vermisst und den versucht sie dann zu finden, der halt eben unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Etwas unklar für mich ist, was das genaue Gameplay jetzt eigentlich sein soll. Man fährt durch die Stadt, bringt offenbar Fahrgäste von A nach B und die erzählen dann einem ihre Geschichte. Man darf sich allerdings das Ganze nicht so wie ein actiongeladenes Crazy Taxi vorstellen, sondern es sah echt langsam und ruhig aus und gefahren wurde in Ego-Perspektive und mit den Gästen hat man auch in Ego-Perspektive geredet. Also wie er so in diesem Rückspiegel guckt oder so. Von dem Spiel müsste ich tatsächlich ein bisschen mehr sehen, um da irgendwie mal einen Eindruck von zu kriegen. So habe ich nur viele Fragezeichen gehabt und es wirkte für mich eher langweilig. Das nächste Spiel wurde von Lindsay Russell, Game Director der Timberline Studios, vorgestellt. Die Red Lantern, also nicht Green Lantern, das ist ein DC-Superheld, sondern The Red Lantern. Wobei, gibt es den Red Lantern nicht auch bei DC? Oh, das kann sein. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber hier geht es gar nicht um Comics. The Red Lantern, das hat mich emotional gepackt, denn das Intro fasst die Geschichte kurz zusammen. Man spielt eine Frau, die mit einem Van voller Hunde nach Alaska aufbricht, um dort den Platz bei einem, den ersten Platz natürlich, also bei einem Schlittenhundenrennen zu erreichen. Doch dank unerwarteter Gefahren läuft das alles nicht so nach Plan. Auf einmal sitzt man in der Tundra Alaskas fest und kämpft ums Überleben. Aber nicht nur um das eigene Überleben, sondern auch das der 500. Ressourcen sammeln und verwalten steht deswegen einer Tagesordnung. Das ist so ein Roguelite-Spiel. Allein dank der Atmosphäre und der Musik hat mich das Spiel, wie gesagt, emotional direkt irgendwie gepackt und wird daher auch beobachtet, auch wenn ich es von Roguelite-Spielen nicht so der größte Fan bin. Die danach gezeigten Gameplay-Szenen, die gefielen mir wiederum durchaus. Die Bewegungssteuerung wird unterstützt, in Ego-Perspektive meine ich, seinen Schlitten steuern, das hat auch was gehabt, auf Jagd gehen, sich um die eigenen Hunde kümmern. Das hat so auf dem Papier viel Potenzial und die Spielszenen sahen ganz nett aus. Wenn dennoch ist die Geschichte stimmt, also auch die einen emotional weiterpacken wird, dann könnte das Spiel echt noch interessant werden. Ende 2019 ist der Veröffentlichungstermin. Darkwood ist ein Survival-Horror-Spiel aus der Vogelperspektive, was sich erstmal seltsam anhört. Tagsüber erkundet man die Gegend des sowjetischen Blocks und sucht Beute, aus denen man dann Waffen, Fallen und andere Gegenstände herstellen kann. Die eben genannten selbstgebauten Fallen, die kann man dann irgendwie noch platzieren. Man muss sich also quasi für die Nacht vorbereiten, und weil dann irgendwie die Gegner kommen. Denn da gibt's dann irgendwie albtraumhafte Kreaturen, die dann umherstreunen und euer Ziel ist letztendlich zu überleben. Die Sounds waren sehr schön schaurig, optisch wäre sicherlich ein bisschen mehr gegangen, würde ich sagen. Aber die Atmosphäre ist vorhanden und das finde ich sehr interessant, eben weil man ein Survival-Horror-Spiel aus der Vogelperspektive spielt und deswegen kann man ja die billigen Jumpscares kaum verwenden, da man ja das Spielfeld von oben sieht. Deswegen muss man diesen Horror irgendwie anders erzeugen und da bin ich halt einfach sehr gespannt, wie das den Entwicklern gelingen wird. Veröffentlichungsmonat ist der Mai. Richtig gefallen hat mir der Action-Plattformer Katana Zero in wunderhübscher 16-Bit-Optik gepaart mit modernen Lichteffekten läuft man in diesem Side-Scroller in einer Cyberpunk Stadt durch Gegnerhorden und hat als Waffe eben ein Katana. Dabei kann man eben gegnerische Geschosse ablenken, aber auch die Zeit manipulieren. Zeitmanipulation ist auch im Kern super wichtig, da man bei einem Gegentreffer schon selbst tot ist und dann per Rückspulfunktion wieder am Levelanfang abgesetzt wird. Also deswegen Scheitern ist Teil des Konzepts. Und dank der hohen Spielgeschwindigkeit und diverser Fähigkeiten nervt dieses Trial-and-Error-Prinzip hoffentlich nicht so, weil das ist dann, weiß ich nicht, vielleicht wie bei Super Meat Boy oder so, wo einfach das Sterben ist normal und man probiert und probiert und probiert. Muss jeder für sich selbst wissen, ob das was für einen ist. Mir hat es, wie gesagt, optisch allein schon so gut gefallen, dass ich es tendenziell mal ausprobieren würde. Auch gut, dass es hier wohl eine echte Geschichte erzählt werden soll. Also jetzt in Form von so Dialogsequenzen, also Textkästen, die man dann lesen muss. Aber trotzdem bin ich da gespannt, weil genau das machen ja viele dieser Spiele nicht. Deswegen hoffentlich wird das nicht nur Beiwerk. Ja, deswegen, der 18. April wird schon mal im Kalender vorgemerkt, denn dann wird das Spiel veröffentlicht. Ja, dann haben Lee Petty und Tim Schafer von Double Fine Productions ihr neues Spiel gezeigt, und zwar Red. Ein 3D-Action-Roguelike-Spiel, ja, schon wieder Roguelike. Also Kameraperspektive ähnlich wie bei Diablo, schnetzelt man sich dann auch durch Monsterhorden in dieser Endzeitwelt, die bereits zweimal, daraus haben sie betont, zweimal zerstört wurde. Ja, und mittlerweile irgendwie radioaktiv verseucht ist. Folglich leidet dann auch eure Spielfigur darunter. Und er leidet dann im Spielverlauf mehrere Mutationen. Aber sowas kann ja ein Vorteil sein, zumindest in dieser Spielwelt, wenn man dann dadurch neue Kräfte freischaltet. Man hat irgendwie im Trailer gesehen, dann wächst einem auf einmal ein Echsenkopf und dadurch kann man die Angriffsreichweite erhöhen. Oder es wächst ein Schwanz und dadurch kann man Eier legen. Aus den Eiern schlüpfen dann Kreaturen, die dann wiederum einem helfen. Und da gab es noch ein paar mehr Geschichten. Das sah ein bisschen verrückt aus. Der Soundtrack erinnert so ja an 80er Jahre und machte schon was her. Ja, ich selber schätze Double Fine und deren Humor sehr und werde den Titel zumindest weiter beobachten. Wie gesagt, ich bin kein Roguelike-Fan, deswegen bin ich da so ein bisschen Fragezeichen und ich hätte halt tendenziell von Double Fine auch gerne immer mehr so mehr Story, mehr Geschichte, mehr Humor, weil dafür sind sie, denke ich, ganz berühmt. Erscheinen soll das Spiel jetzt im Sommer. Publisher wird dann Bandai Namco sein. Mit Creature in a Well erwartet uns im Sommer ein interessanter Genre-Mix. Das sieht aus wie ein Action-Adventure aus so Draufsicht wie im Zelda, aber eben in etwas modernerem Artstil. Man kämpft gegen Monster, löst Rätsel. Allerdings werden dann diese mit Pinball-Mechanik gelöst. Also wie in so einem Flipper. Schwert oder andere Waffen aufladen, dann gegen Bumper, Slingshots, Zielscheiben und andere Flipper-Elemente nutzen oder dagegen schießen, schlagen und dadurch diese Fähigkeiten dieser Elemente zum eigenen Vorteil nutzen. In den gezeigten Spielszenen wirkt es mitunter hektisch, vielleicht auch ein bisschen willkürlich. Prinzipiell sehe ich da durchaus Potenzial, einfach weil das mal ein anderes Konzept ist. Und man muss halt einfach mal gucken, ob das dann Spaß macht, wie man dann die Rätsel bei diesen Flipper-Mechaniken lösen kann. Müssen wir abwarten. Ebenfalls im Sommer erscheint dann das Actionspiel Bloodroots, was mich allein optisch überzeugen konnte, denn in einer bunten Cartoon-Welt reist man aus der Vogelperspektive als Mr. Wolf durch den Wilden Westen und versucht Rache zu nehmen. Dabei nutzt man halt die Welt als Waffe und kann mit der Umgebung interagieren und dann so ganz verrückte Kombos ausführen. Also einfach nur ganz geradliniges Actionspiel. Aber wie gesagt, optisch fand ich das echt sehr, sehr schön. Und irgendwie ist es ja auch schön, dass mittlerweile nicht mehr jedes zweite Indie-Spiel so ein 2D-Jump'n'Run ist. Dafür sind eben nun gefühlt jedes zweite Spiel Roguelike-Spiele, also oder Action-Spiele, gerne auch in 2D-Optik, dann eben immer noch in Pixel-Optik. Und umso glücklicher war ich dann, als Pine angeteasert wurde, denn bei Pine handelt es sich um ein Open-World 3D-Action-Adventure. Also man sah als Gegner menschliche Krokodile oder Elche, die erinnerten so ein bisschen an die Tauren von World of Warcraft. Es soll ein Crafting-System geben und dieses auch eine durchaus wichtige Rolle spielen, um eben Ausrüstungsgegenstände oder Handelsgegenstände herstellen zu können. Dabei wird sogar das Ökosystem der Welt, wie hieß die Welt nochmal, die habe ich irgendwo aufgeschrieben, die Welt hieß Albamare, Also das Ökosystem von Albemarle wird simuliert und passt sich an die Taten und Entscheidungen des Spielers an. Und da bin ich sehr gespannt, wie dies genau umgesetzt wird und wie groß diese Auswirkungen überhaupt sein werden. Das erinnerte mich so vom Konzept her mit diesem Hermann, die Welt ändert sich und wie die Leute auf einen interagieren, so ein bisschen an die Fable-Serie, was ich sehr gut finden würde, weil ich gerade Fable 1 und 2 sehr geschätzt habe, Fable 3 nicht mehr so. Das war mir dann zu linear. Aber Fable 1 und 2 war vom Setting sehr cool. Von daher bin ich hier gespannt, wie die das umsetzen. Spätestens ab August werden wir dann eben mehr erfahren, denn dann soll das Spiel erscheinen. Also wieder zurück zu 2D-Spielen in Retro-Optik. Hey! Super Crate Box erscheint im April für die Switch und wird ein exklusiven Mehrspieler-Modus beinhalten. Es handelt sich so um ein Oldschool-Arcade-Spiel. Die Levels sind irgendwie ein Bildschirm groß und man besiegt nachspawnende Gegner. Nuclear Throne dagegen ist ein Top-Down-Shooter in 2D-Retro-Optik und ist ab sofort verfügbar, weswegen ich jetzt auf das Spiel nicht groß eingehe. Das könnt ihr euch im eShop einfach jetzt schon angucken, wenn ihr die Folge gehört habt. Ja, dann gab es noch Flambier Arcade. Das ist eine Kollektion von 2D-Action-Shootern, die Ende des Jahres erscheinen soll. Als erstes Spiel daraus wurde jetzt Ultra Bucks präsentiert. Also Freunde von Oldschool-Shooter-Arcade-Ballereien, wie auch immer. Und wer Highscore-Jagd mag, für den könnte das was sein. Für mich ist das eben nichts. Wie gesagt, ich bin bei diesen Shootern nicht gut und war es auch noch nie, obwohl ich es immer wieder gespielt habe, wie R-Type oder irgendwie sowas. Ja, und da noch nicht genug Shooter gezeigt wurden, dachten sich dann die Leute bei dieser Direct, hey, muss da noch ein Unterwasser-2D-Shooter gezeigt werden, nämlich Swim Sanity. Ab Sommer könnt ihr mit Freunden diesen Multiplayer-Shooter im Koop unsicher machen. Lokaler Multiplayer oder Online werden unterstützt und man kann zwischen Dual-Stick-Steuerung oder Bewegungssteuerung auswählen. Fand ich okay. Also es war optisch in Ordnung und so. Und wie gesagt, aber da kommen halt Shooter und Multiplayer zusammen und ich bin jetzt weder der große Multiplayer-Spieler, wie gesagt, und Shooter haben wir ja gerade eben thematisiert und deswegen waren diese ganzen Shooter-Ankündigungen, das war mein persönliches Tief dieser Direct, weil das war irgendwie hier noch ein Shooter, da noch ein Shooter, ein Unterwasser-Shooter, hier noch eine Arcade-Sammlung, bitteschön. Und das war für mich zu viel. Und dann zauberte mir Inti Creates ein Lächeln ins Gesicht, denn sie kündigten Blaster Master Zero 2 an. Und ich liebe Blaster Master Zero. Ich hatte den Vorgänger auch in einer der ersten Nintendonauten-Folgen besprochen, weil das kam ja relativ zeitnah nach dem Switch-Launch exklusiv für die Switch raus. War damals bei 10, 15 Euro, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das Original Blaster Master gibt's das jetzt schon bei Nintendo Online Service? Ich weiß es gar nicht. Sollte es das da geben? Da war was, aber auf jeden Fall Original Blaster Master gab's für den NES, Blaster Master Zero für Switch und Blaster Master Zero 2 jetzt eben auch für die Switch. Das ist ein seitlich scrollendes Metroidvania, meist in einem Fahrzeug oder eben ein Actionspiel aus der Vogelperspektive, weil man kann ja beim Fahrzeug aussteigen und dann spielt man halt nur den Fahrer. Und wenn man dann in ein Level reingeht, dann ist dann dieser kurze Abschnitt in Vogelperspektive, wo man dann kleine Rätsel löst, beziehungsweise vor allen Dingen ballert und dann Bosskämpfe hat. Und die Gegend als solches wird dann eben im Fahrzeug erkundet meistens. Und ja, da kommt man dann halt an manchen Gegenden nicht weiter, weil es ein Metroidvania ist, da braucht man wieder eine andere Fähigkeit, die man dann irgendwie, also Upgrades, und die wird man irgendwie wieder woanders finden und dann geht wieder zurück zum alten Level, um dann auf einmal durch den Weg, wo man vorher nicht reinkam, dann doch rein durchzukommen. Also ihr kennt das Prinzip. Das Ganze ist so 8-Bit-Optik, also in 8-Bit-Optik Höhlen erkunden, wie gesagt, Fähigkeiten nach und nach verbessern. Und das macht Spaß, halt klassisches Metroidvania, dazu richtig viele Endgegner und Zwischenbosse. Also, wie gesagt, ich liebe das vom Spielkonzept her. Teil 1 habe ich gefeiert, wollte den auch immer nochmal durchspielen, da die deutsche Übersetzung erst später nachgereicht wurde. Teil 2 knüpft jetzt inhaltlich am Vorgänger an und ist ab sofort verfügbar, aber allerdings auch jetzt nur auf Englisch. Deswegen weiß ich da jetzt auch nicht, ob dann irgendwie die deutsche Übersetzung wie beim ersten Teil irgendwann nachgereicht wird. Aber trotzdem, ab sofort könnt ihr euch Teil 2 holen. Besser geht es nicht. Und für mich ist das definitiv ein Höhepunkt der Direct. Kauft es euch. Das ist jeden Euro wert, wenn ihr Metroidvanias mögt. Es kostet 9,99 €. Ich hatte ja die Befürchtung, dass der erste Teil in der Launchphase etwas unterging, der Switch. Und offenbar war das nicht der Fall, weil sonst hätte es den zweiten Teil nicht gegeben. Wie gesagt, ich muss mir tatsächlich überlegen, ob ich den ersten erstmal nochmal durchspiele. Das ist ja auch schon wieder 2 Jahre her. Und so lange hat der, glaube ich, auch nicht gedauert. Von daher mache ich das vielleicht mal. Als nächstes gab es einen neuen Trailer zu Stranger Things 3 The Game, welches am 4. Juli erscheinen soll, gleichzeitig mit der 3. Staffel auf Netflix. Insgesamt gibt es 12 spielbare Charaktere, die jeweils eigene Fähigkeiten haben. Gemeinsam mit einem Freund an der Seite löst ihr dann Rätsel aus der Top-Down-Perspektive und kämpft, ja, oder bekämpft das Böse. Das alles in guter alter SNES-Optik. Ich bin ein großer Fan der Serie, aber weiterhin für das Spiel nicht so im Hype-Modus, weil es erinnert mich auch, glaube ich, an ein SNR-Spiel, was ich gar nicht so mochte. Ich gucke mir das an und denke, ja, ich weiß es nicht. Also es macht mich halt so gar nicht an bisher. Warte ich mal auf das finale Spiel, ob sich dann da irgendwie nochmal was ändern wird. Mit einer Überraschung ging dann die Direct zu Ende, denn es wurde, und das ist jetzt einer der längsten Titel, den ja Videospiele so haben können. Und ich lese das jetzt mal gerade vor. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda. Na, das ist nochmal ein kurzer, prägnanter Titel. Was ist das jetzt also? Das ist ein Rhythmus-Action-Adventure, also die Spielmechanik von Crypt of the Necrodancer in der Welt von The Legend of Zelda. Als Link oder Zelda durchstreift ihr zufallsgenerierte Oberwelt oder Dungeons und müsst Hyrule retten. Im Hintergrund spielen dann Remix-Versionen von 25 bekannten Zelda-Musikstücken. Und bei jedem Beat könnt ihr euch bewegen oder angreifen oder abwehren. Also ihr müsst euch dann immer so pro Beat entscheiden. Also läuft da nicht in Echtzeit rum, sondern es ist, ja, rundenbasiert wäre es ja auch nicht, aber so halt bei jedem Beat gibt es eine Aktion. Alles in schöner Retro-Optik und passender Pixelkunst und ja, finde ich optisch tatsächlich richtig gut. Ich gestehe, dass ich Necrodancer noch nie gespielt habe, aber aufgrund von Musik und Setting jetzt schon Lust auf Cadence of Hyrule habe. Und das soll im Frühjahr 2019 erscheinen. Und ich finde es ganz gut, dass Nintendo mittlerweile sogar Indie-Entwicklern die Lizenzen ihrer Reihe gibt, damit die diese neuartigen Spiele schaffen können. Und das ist ein schöner Trend. Also, das, ich meine, jetzt sogar bei Indie-Spielen, weil Ubisoft haben sie ja für Mario und Rabbids die Lizenz gegeben. Jetzt den Jungs von Cadence of Hyrule. Finde ich gut. Apropos Zelda. Tokyo Pop hat endlich die deutsche Fassung von The Legend of Zelda Encyclopedia veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine dreiteilige Buchreihe. 2013 erschien bereits The Legend of Zelda Hyrule Historia und 2017 die Art and Artifacts. Nun ist also die Trilogie vollendet und für 29,99 € erhaltet ihr über 300 Seiten mit mehr als 1000 Abbildungen und Infos zu Monstern, Charakteren, Aufbau der Welt und was weiß ich nicht alles. Das ist ein absoluter Pflichtkauf für jeden Zelda-Fan. Also ich bin Fan dieser Bücher, also ich besitze tatsächlich wenig physische Bücher, weil ich meistens E-Books lese, aber so bei ein paar Artbooks oder jetzt hier diese Zelda-Books mache ich eine Ausnahme und kaufe mir dann halt auch nochmal die dicken Wälzer, denn da schmöke ich dann doch gerne mal ein bisschen rum und bin ja eh ein großer Zelda-Fan, von daher passt das schon. Das war jetzt so ein kleiner Einwurf noch von mir zu der Direct, weil ich muss doch noch mal sagen, wie gesagt, ich fand die interessant, auch, dass jetzt so ein paar Spiele für die Switch kommen, also mehr Leute können nun Cuphead genießen, Blaster Master Zero ist ab sofort erhältlich, Cadence of Hyrule, Darkwood, Creature Annabelle, das sind alles beobachtenswerte Genre-Mixe für Abwechslung, ist also gesorgt und die Switch ist weiter enorm wichtig für die Indies, wie eben nochmal erwähnt, aber irgendwie wollte ich das gerade nochmal betonen. Was war noch? Kid Icarus und Star Topics wurden dem Nintendo Switch Online-Katalog hinzugefügt. Konnte sich die Switch in Japan über 7,5 Millionen Mal verkaufen, was sehr beachtlich ist. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man in Japan die PlayStation 4 überholen wird. Die Remaster-Fassung von Turok ist mittlerweile für die Switch erhältlich. 1997 zählte das N64-Original zu den sehr angesagten Spielen. Es sind wirklich sehr angesagten Spielen. Ich habe auch noch das Original. Aber die Nebelwände waren ja doch ein bisschen kraus und die Framerate war auch nicht ganz so gut. Da war vielleicht N64 ein bisschen zu überfordert mit dem Spiel. Und umso schöner, dass es jetzt halt diesen Remaster gibt. Deswegen da jetzt volle Kanne, 60 Frames oder wie voll das sind. Keine Nebelwände mehr, keine lästigen Frame-Drops und einfach nur Turok genießen. Also von daher sehr schön, gibt's aber nur digital. Und jetzt sitzen dann wohl auch die Entwickler dran, um Turok 2 für die Switch umzusetzen. Auch das habe ich im Original. Ja, wäre auch schön. Ich besitze beides zwar schon für die Xbox, aber also Xbox One, aber ja, vielleicht sind sie mal im Angebot und hole ich sie mir nochmal für die Switch wegen dem mobilen Aspekt. Ja, was war noch? Ich selber habe Nintendo Labo ja noch nicht genutzt, möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass Nintendo am 12. April den Nintendo Labo Toy-Con 4 VR-Set veröffentlichen wird. Aus dem Set kann man dann irgendwie 6 verschiedene Toy-Con-Modelle bauen. Eine VR-Brille, einen Elefanten-Plaster, eine Kamera, Vogel- und Windpedal. Okay, vom Konzept wird das VR-Erlebnis dann ähnlich wie bei Google Cardboard sein. Also erwartet jetzt bitte keine Konkurrenz zu PlayStation VR oder Oculus Rift. Das ist hier ein paar Ecken schlechter. Aber ich selber bin auch kein Riesenfan von PlayStation VR. Das war also eher einer meiner Fehlkäufe. Das war mir zu kompliziert mit Brille aufsetzen und technisch waren die Spiele auch nicht so schön und also das hat mich nicht motiviert. Das waren noch meistens so kleine Minispiele. Aber dann wird halt, wenn mir schon PSVR nicht so richtig gefallen hat, dann wird natürlich das Labo VR für mich sicher auch keine Alternative sein. Allein, dass da wieder jetzt nur 60 Hertz Bildwiederholungsrate geben wird, ist halt so ein bisschen No-Go. Ich glaube, dass noch manchmal vielleicht sogar Kopfschmerzen bei dem einen oder anderen vorprogrammiert. Denn, wie gesagt, die PlayStation VR leidet auch darunter, dass es 90 Hertz oder ich weiß es nicht. Es hat mehr Frames und so weiter und trotzdem ist es nicht rund. Und naja, also das Ganze, ich glaube auch, das VR-Thema ist ja schon irgendwie halb auch schon wieder vorbei. Weil Sony pusht das momentan nicht mehr so auf dem PC. Ja, Oculus Rift, aber irgendwie ist so, der Hype ist vorbei, glaube ich. Mal gucken, ob die PlayStation 5 dann nochmal ein PlayStation VR 2 dann irgendwie haben wird oder ob Nintendo dann echt mal auf diesen Zug aufspringen wird, wenn wieder alles zu spät ist. Ich hoffe es ja eher nicht. Wobei der Virtual Boy damals, den ich auch nie ausprobieren konnte, aber da sollen ja ein paar Spiele ganz gut gewesen sein. Da war halt die Technik nicht so weit. Sollte Nintendo... Oh Gott, jetzt habe ich echt Angst, dass Nintendo mit VR irgendwo mal was macht. Das wäre ja hoffentlich nur als Nebenprodukt, aber und vielleicht bleibt es ja doch nur bei Nintendo Labo. Und bevor ich da jetzt in meinen Gedanken wieder zu sehr ausschweife oder so, beende ich einfach die Folge an dieser Stelle. Von daher bedanke ich mich für das Zuhören, freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, euer Thomas.